Evangelische Gemeinschaft Homberg. Predigt. Heute mit Thomas Veltin.
Ich lese uns den Text zum barmherzigen Samariter vor. Da stand ein Schriftgelehrter auf, um Jesus eine Falle zu stellen. Meister, fragte er scheinheilig, was muss ich tun, um das ewige Leben zu bekommen? Jesus erwiderte, was steht denn darüber im Gesetz Gottes? Was liest du dort? Der Schriftgelehrte antwortete, du sollst Gott, deinen Herrn, lieben mit deinem ganzen Herzen, von ganzer Seele, mit aller Kraft und deinem ganzen Verstand. Und auch deinen Mitmenschen sollst du lieben wie dich selbst. Richtig, erwiderte Jesus, tue das und du wirst ewig leben. Aber der Mann wollte sich damit nicht zufrieden geben und fragte weiter, wer gehört denn zu meinen Mitmenschen? Wie ist das genau gemeint? Jesus antwortete ihm mit einer Geschichte. Ein Mann wanderte von Jerusalem nach Jericho hinunter. Unterwegs wurde er von Räubern überfallen. Sie schlugen ihn zusammen, plünderten ihn aus und ließen ihn halbtot liegen. Dann machten sie sich davon. Zufällig kam bald darauf ein Priester vorbei. Er sah den Mann liegen und ging schnell weiter. Genauso verhielt sich ein Tempeldiener. Er sah zwar den verletzten Mann, aber er blieb nicht stehen, sondern machte einen großen Bogen um ihn. Dann kam einer der verachteten Samariter vorbei. Als er den Verletzten sah, hatte er Mitleid mit ihm. Er beugte sich zu ihm hinunter und behandelte seine Wunden. Dann hob er ihn auf sein Reittier und brachte ihn in den nächsten Gasthof, wo er den Kranken besser pflegen und versorgen konnte. Als er am nächsten Tag weiterreisen musste, gab er dem Wirt Geld und bat ihn, pflege den Mann gesund. Sollte das Geld nicht reichen, werde ich dir den Rest auf meiner Rückreise bezahlen. Welcher von den dreien, fragte Jesus jetzt den Schriftgelehrten, hat nach deiner Meinung Gottes Gebot erfüllt und an dem Überfallenen als Mitmensch gehandelt? Der Schriftgelehrte erwiderte, natürlich der Mann, der ihm geholfen hat. Dann geh und folge seinem Beispiel, forderte Jesus ihn auf. Dieses Gleichnis, diese Geschichte finden wir im Lukas-Evangelium. Und wir finden es nur dort. In keiner der anderen Evangelien taucht es auf. Der Evangelist Lukas, das ist interessant, ist im Vergleich etwa zu Matthäus oder Johannes kein Augenzeuge. Er hat also das Leben und Wirken von Jesus nicht mit seinen eigenen Augen gesehen oder mit seinen Ohren wahrgenommen. Nein, er ist derjenige, der sammelt, der Berichte prüft, der sie ordnet und damit wie ein guter Schriftsteller arbeitet. Und auf dem Weg dieses Arbeitsprozesses, wir befinden uns hier 30 Jahre, nachdem Jesus gestorben war, und man hat die Notwendigkeit erkannt, die Dinge wirklich aufzuschreiben, die Jesus gesagt hat und was mit ihm passiert ist. Auf diesem Weg dieses Arbeitsprozesses gelangt also diese Geschichte, das Gleichnis vom barmherzigen Samariter, in das Lukas-Evangelium. Und am Ende von der Geschichte kommt ein Satz, der bei Martin Luther so wiedergegeben wird. Wer von diesen dreien, meinst du, ist der Nächste gewesen dem, der unter die Räuber gefallen war? Er sprach, der die Barmherzigkeit an ihm tat. Auf Neudeutsch, nicht wer fand, dass der Verletzte sein Nächster war, sondern wer war für den Verletzten der Nächste? Es gibt Theologen, zum Beispiel der bei uns Evangelikalen etwas berüchtigte Rudolf Bultmann, die sagen, der Lukas hat an der Stelle schlichtweg den Überblick verloren. Der hat einfach Versatzstücke falsch zusammengesetzt. Aber ich glaube, da würde man dem Lukas Unrecht tun, denn er war von Beruf ein Arzt. Sein römischer Name war Lucius, der war schlau, der war auch entsprechend seines Berufs gebildet, wissenschaftlich gebildet, und er konnte schon sehr genau arbeiten. Und immerhin hatte ja der Schriftgelehrte flapsig gefragt, wer ist denn mein Nächster? Ja, also es hat schon so seinen Sinn, dass der Lukas diesen etwas schwierigen Satz so wiedergegeben hat. Vor 20 Jahren gab es einen sehr schönen Kinofilm. Da habe ich sogar ein paar Tränchen im Kino vergossen, zwar Titanic. In der Titanic geht es um eine Frau unter anderem aus der Oberschicht, die auf dem Weg nach Amerika ist. Sie soll dort gut verheiratet werden. Sie selber kommt aus der Oberschicht, ist verarmt. Und eine gute Heirat soll sie also sozusagen soll ihr Leben sichern. Und sie ahnt, das endet im goldenen Käfig. Und sie ist verzweifelt. Und wie sie da abends in der Reling steht, entscheidet sie sich dafür, ihr Leben zu beenden. Sie will sich ins Wasser stürzen. Und dort kommt ein Mann vorbei, Jack, der aus der dritten oder vierten Klasse kommt, verarmt, hat seine Passage sozusagen beim Glücksspiel gewonnen und er versucht sie im Gespräch davon abzuhalten, sich das Leben zu nehmen. Aber als sie davon nicht ablässt, sagt er zu ihr, wenn Sie springen, dann springe ich hinterher. Und jetzt kommt das Zitat, denn, so sagt er, jetzt geht es mich auch was an. Das ist die Logik des barmherzigen Samariters. Wenn mir die Not eines Mitmenschen bewusst wird, kann ich nicht einfach weitergehen, sondern die Not geht mich etwas an, sie betrifft mich. Der ausgeraubte Verletzte war der Nächste des Samariters. Rose war die Nächste für Jack. Die Nächstenliebe ist also nichts anderes, als nach Kräften zu helfen, wenn jemand in Not ist. Im Text über Korinther 13 haben wir das eben auch schon gehört. Das berühmte Gleichnis vom barmherzigen Samariter, das jeder von euch im Kindertreff, im Kindergarten, in der Grundschule gehört hat und kennt, ist also für uns klar und eindeutig. Jeder kann es auf sein Leben übertragen. Es ist so eindeutig, dass man eigentlich darüber an einem Sonntagmorgen keine Predigt halten sollte, müsste. Und doch, weil die Geschichte uns so vertraut ist, merken wir vielleicht gar nicht, dass da auch einige Löcher drin sind. Ein Theologe hat mal gesagt, die Geschichte liegt vor uns wie ein Skelett. So viele Dinge, die man eigentlich gar nicht direkt verstehen kann. War der Verletzte zum Beispiel, war das ein Frommer, war das ein Jude? Jemand, der vom Tempel in Jerusalem runter nach Jericho lief? Warum musste der Helfer ein Samariter sein? Jemand, der bewusst von den religiösen Ordnungen der Juden abwich? Welche Gefühle hatte der Verletzte? Dankbarkeit, Rache, wie entwickelte sich die Beziehung zu seinem Helfer, zu seinem Lebensretter? Warum der zweite Besuch beim Wirt? Warum ist das wichtig, dass das so erzählt wird, dass der noch mal zu dem Wirt in die Herberge musste? Vor allem aber, warum müssen Männer des Glaubens sein, die an den Verletzten vorbeilaufen? Wollte Jesus Pfarrer, Priester vorführen? Wäre fast ein bisschen zu einfach. Ob der Schriftgelehrte, dem die Geschichte ja erzählt wird, ja, ob der auch diese Fragen an das Gleichnis hatte? Wahrscheinlich nicht. Der wusste genau, wovon Jesus spricht. Der kannte die Feindschaft zwischen Juden und Samaritern. Der kennt die Ortschaften der Geschichte. Der weiß, dass Jerusalem etwas höher liegt, 800 Meter tiefer liegt Jericho, die alte Priesterstadt. Er kennt den Weg dorthin. Er weiß, dort sind Schluchten, das sind Höhlen, das sind Aufrührer, das sind Verbrecher, die sich verkriechen, Widerstandskämpfer. Er weiß, wer üblicherweise auf diesem Weg unterwegs ist. Er kennt die Gesetze, er kennt die Vorschriften und er weiß auch, dass es für Gottesdiener und Kultdiener der Juden, und so jemand war ein Priester, ein Levit, dass dieser Mensch gewissen Regeln unterliegt, strengen Regeln, Gesetzen, Vorschriften. Zum Beispiel eine Berührung von Sterbenden oder von Toten sind verboten. Das heißt also, wenn Sie Ihren Dienst im Tempel morgen noch versehen wollen, ja, dann sind Sie von Berufswegen schon nicht in der Lage, diesem Mann zu helfen. Das geht nicht. Dann hätten Sie am nächsten Morgen sich krank melden müssen oder hätten nicht zum Dienst erscheinen können. Egal, welche Fragen das Gleichnis aufwirft, wie viel wir mit historischem Wissen aufklären können oder mit literarischer Fantasie beantworten können, der wunde Punkt ist, dass es ausgerechnet die Frommen sind, die den Verletzten keine Hilfe leisten. Und das provoziert. Und ich bin sicher, Jesus wollte die Leviten und die Priester nicht wirklich vorführen. Aber er wollte vorführen, nach welcher Ordnung sie handeln, was ihr Denken, ihr Handeln bestimmt. Zählt der Dienst für Gott und sein auserwähltes Volk höher als der Dienst am Menschen? Für Jesus gibt es da gar keine Frage, da gibt es keine Wahlmöglichkeit. Auch für den Samariter, der steht nicht vor der Wahl. Der handelt. So wie er reagiert, gibt es für ihn keine Möglichkeit, etwas anderes zu tun. Er erkennt die Not und stellt alles hinter den Impuls, zurückzuhelfen. Sogar die Möglichkeit, dass das ja vielleicht eine Falle war, wäre ja auch denkbar gewesen. Ignoriert er. Es macht für ihn keinen Unterschied. Er hätte Vorbehalte haben können. Ich habe mal so ein paar aufgeschrieben, die mir so spontan eingefallen sind. Er hätte zum Beispiel sagen können, wenn ich jetzt mich um diesen Menschen kümmere, dann werde ich mich besudeln. Wer heute in Erster Hilfe ausgebildet ist, der weiß, immer erst Handschuhe anziehen. Ja? Er weiß nicht, ob es sich um einen Hinterhalt handelt. Auch diesen Gedanken stellt er zurück. Er hätte auch sagen können, ich versuche Hilfe zu organisieren. Ich wende mich an Mitpilger oder Mitläufer. Wäre auch eine Möglichkeit. Oder er hätte sich an Zuständige wenden können. Er hätte sagen können, ja, in 2 Kilometern ist eine römische Wachstation oder eine Patrouille. An die wende ich mich. Die sind für Recht und Ordnung zuständig. Dann bin ich auf der sicheren Seite. Das ist alles, wäre alles nachvollziehbar und der eine oder andere von uns handelt auch so. Ne? Nein, der macht das anders, der handelt direkt. Ich komme aus einer Familie, einem strengen Vater, einer liebevollen Mutter. Und mein Vater, trotz seiner Strenge, war das ein sozialer Mensch. Sozial bezogen auf seine Familie. Also hatte viele Kinder und es war ihm ganz wichtig, dass diese Familie abgesichert ist. Für ihn war es ganz wichtig, die 4 Kinder müssen gut ausgebildet sein. Das ist ganz wichtig, dafür lohnt sich jedes Opfer. Und auch finanziell war das ganz wichtig. Das Haus muss abbezahlt werden, die Kinder müssen versorgt sein, da müssen Rücklagen angelegt werden. Aber das endete an der Familie. Und als er mal mitbekommen hat, dass ich Geld für Afrika spenden wollte, da ist er richtig böse geworden. Und wir haben uns da richtig auch gestritten. Ich war auch vollkommen überrascht, dass dieser soziale Mensch da so hart reagiert. Aber seine Begründung war, wir werden nichts ändern. Wir werden nicht helfen können. Es gibt ein Buch, vielleicht kennt das einige von euch, das heißt Hühnersuppe für die Seele. Kennt das jemand? Das ist schön, das ist sehr schön. Es war einmal ein alter Mann, so kann man dort lesen. Ein alter Mann, der jeden Morgen einen Spaziergang am Meeresstrand machte. Eines Tages sah er einen Jungen, der vorsichtig etwas aufhob und ins Meer warf. Er rief, guten Morgen, was machst du da? Der Junge richtete sich auf und antwortete, ich werfe Seesterne ins Meer zurück. Es ist Ebbe und die Sonne brennt herunter. Wenn ich es nicht tue, dann sterben sie. Aber junger Mann, erwiderte der Alte, ist dir eigentlich klar, dass hier Kilometer um Kilometer Strand ist und überall liegen Seesterne. Du kannst unmöglich alle retten. Die nächste Flut wird sie eh wieder zurückspülen. Das macht doch keinen Unterschied. Der Junge hörte höflich zu, bückte sich, nahm einen Seestern und warf ihn lächelnd ins Meer und sagte, für diesen macht es einen Unterschied. Am Verhalten des barmherzigen Samariters sind mir einige Dinge aufgefallen. Erstens, er reagiert schnell. Er handelt unverzüglich. Vielleicht hat er damit auch als Ersthelfer das Leben des Opfers gerettet. Er hat mehr Zeit zum Überlegen gehabt als ein Autofahrer heute. Wer heute im Auto unterwegs ist und sieht eine Unfallstelle, dann hat er auf einer Bundesstraße den Bruchteil einer Sekunde Zeit, sich zu entscheiden. Helfe ich, halte ich an, checke ich die Lage oder fahre ich weiter? Den Bruchteil einer Sekunde, der wird nach ein paar hundert Metern nicht anhalten. Aufgrund des nachfolgenden Verkehrs vielleicht oder weil er glaubt, dass andere helfen. Bruchteil einer Sekunde muss die Entscheidung getroffen sein. Wer darauf nicht vorbereitet ist, wird wahrscheinlich vorbeifahren. Im Juni letzten Jahres hat Focus.de berichtet von einem Experiment der Brandenburger Polizei. Um die Hilfsbereitschaft von Verkehrsteilnehmern zu testen, wurde folgendes Experiment gewagt. Auf einer Landstraße stellten die Beamten einen Autounfall nach. Was meint ihr? Wie viel Prozent der Autofahrer haben angehalten? 2%. 10%? Es sind tatsächlich 10%. Es sind 10%. Das heißt, 90% sind vorbeigefahren. 90% haben gesehen, da liegt jemand, da ist was passiert. Ich weiß zwar nicht was. 90% haben gesagt, ich mach's nicht. Ich hoffe, ein anderer hilft. Ich will mir nicht die Finger schmutzig machen. Wer weiß, was dahinter steckt und so weiter. Zweitens, der barmherzige Samariter litt nicht an einem Helfersyndrom. ganz wichtig. Er hat sich nicht überfordert. Er hat im Rahmen seiner Möglichkeiten gehandelt. Er hatte ein Reittier, zu seinen Vorräten gehörte etwas Öl, etwas Wein und er hatte auch etwas Geld dabei. Davon gab er 2 Silbergroschen für den Wirt. Das sind ungefähr, wenn man das überhaupt umrechnen kann, 40 Euro. Er gab diese 40 Euro, das ist nicht viel, aber es war ausreichend und er kannte ja den Menschen auch nicht. Er gab diese 40 Euro. Dieser Mann hatte auch Zeit, etwas Zeit, aber auch nicht zu viel Zeit. Er konnte jetzt nicht sagen, nur ja, dann bleibe ich halt bei dem oder nehme den mit oder nehme mir auch ein Zimmer im Hotel. Nein, er sagte, ich muss weiter und delegierte die Pflege an den Wirt. Und damit war sein Einsatz vorerst abgeschlossen. Ein dritter Punkt, er nahm Geld in die Hand. Als ich das mit meiner Frau besprochen habe, hat sie gesagt, das kannst du aber so nicht sagen. Das ist eigentlich kein Thema für einen Gottesdienst. Also Geld ist auch eigentlich kein Thema für einen Gottesdienst. Hört man selten was davon. Und wenn dann eigentlich eher negativ, also dass Geld als Mammon bezeichnet wird und dass es falsche Sicherheit vorgaukelt und dass es einen versuchbar macht. Ich weiß nicht, ob das ein Zufall ist. Ich bin ja auch Geschichtslehrer. In der Zeit, wo der Lukas das aufschreibt, diese Texte sammelt und zusammenfügt, ja, da regierte in Rom der Kaiser Vespasian. Und dieser Vespasian, der machte das, was alle Regierungschefs machen, der muss gucken, dass genug Geld in die Kassen kommt, dass der Etat gefüllt ist. Und er hat die Idee gehabt, man könnte die Latrinen besteuern, die Toiletten, die öffentlichen Toiletten besteuern. Man kann eine Steuer darauf legen. Und sein Sohn Titus, der spätere Kaiser Titus, der sagte zu dem Vater, das kannst du nicht machen. Ich meine, das ist eine Toilette, das ist eine Bedürfnisanstalt. Und der Kaiser sagte dann die legendären Worte, die Lateiner kennen das, pecunia non olet, Geld stinkt nicht. Ja, in der Bibel scheint Geld tatsächlich oft im negativen Zusammenhang gesehen zu werden. Es hat wenig positive Färbung, aber für Jesus ist das wichtig zu betonen, dieser Mann hat etwas Geld in die Hand genommen. Das waren, glaube ich, ein Tageslohn, 40 Euro, wenn man das so umrechnen kann, ein Tageslohn. Für einen Menschen, den er nicht kannte, aber wo er wusste, der braucht das jetzt. Und ein paar Kapitel später sagt Jesus noch etwas über seine Einstellung zum Thema Geld. Da geht es um einen Mann, der in einem Betrieb arbeitet und Fehler macht und aufgrund dieser Fehler mit seiner Entlassung rechnet. Der wird gekündigt. Und in der verbleibenden Zeit, wo er noch in der Firma ist, nutzt er Geld, was ihm gar nicht gehört, um anderen Gutes zu tun. Eigentlich eine Unmöglichkeit. Und dann sagt Jesus, ich sage euch, macht euch Freunde mit dem ungerechten Mammon, damit, wenn er zu Ende geht, sie euch aufnehmen in die ewigen Hütten. Ich lese nochmal vor, macht euch Freunde mit dem ungerechten Mammon, damit, wenn er zu Ende geht, sie euch aufnehmen in die ewigen Hütten. Wer hat das verstanden? Ich habe es nie verstanden. Ich habe dann gedacht, nimm mal eine andere Übersetzung. Nimm mal Elberfeld, nimm mal, was haben wir eben gehört, Genfer Übersetzung. Und das steht überall so ähnlich, aber überall so ähnlich unklar. Ich bin aber sicher, dass der Lukas seriös recherchiert hat und es einfach aufgenommen hat, auch wenn er es vielleicht nicht verstanden hat. Aber was ich verstanden habe, als ich diesen Vers wirklich so durchdacht habe, weil er das ein wichtiges Thema berührt, was ich verstanden habe, wenn wir Geld haben, können wir dieses Geld einsetzen, um etwas für Beziehung zu tun zu anderen Menschen. Ich weiß nicht, ob gläubig oder nicht gläubig. Und der dritte Punkt ist, es hat etwas damit zu tun, dass wir in der, nennen wir es Himmel oder Ewigkeit, wenn wir jedenfalls bei Gott sind, dass diese Menschen sich darauf beziehen werden. Das wird etwas von Bestand sein, ja. Lest mal drüber, also man wird keine Predigt zu diesem Thema finden, aber lest mal diesen Vers nach, es ist wirklich sehr, sehr interessant und spannend. Aber meine Frau hat recht, Geld ist natürlich nicht alles und wir wollen es auch nicht überbetonen. Und das zeigt auch unser nächster Punkt. Da geht es um einen Menschen, der bewusst in großer Armut gelebt hat, Mutter Teresa. In Indien lebte sie, hat sich um die Schwächsten und Kränkesten der Menschen dort gekümmert. Und als das so bekannt wurde, was sie so leistet, bekam sie natürlich auch Besuch von Prominenten und von Journalisten. Und ein Journalist hat sie begleitet, hat gesehen, wie sie arbeitet, was sie macht. Und dann sieht er, wie diese Frau, wahrscheinlich nicht professionell wie ein Arzt, aber voller Liebe sich um diese schwer verletzten, kranken Menschen kümmert. Und er sagt angeekelt zu ihr: Mutter Teresa, für $1 Million würde ich es nicht tun. Könnte ich das nicht machen? Und dann richtet sich diese alte Frau auf und sagt zu ihm: Ja, für $1 Million würde ich es auch nicht tun. Das hört sich an nach einem netten Zitat, Kalenderspruch, recherchiert irgendwo. Aber sie hat das nicht so stehen lassen. Sie hat gesagt, was sie damit meint. Sie hat nämlich gesagt, ich bin keiner, der an Helfersyndrom leidet. So hat sie es nicht gesagt. Aber sie hat gesagt, ich tue das, weil ich auf die Art und Weise Jesus treffe. Ich begegne Gott. Ich begegne Gott und das kommt zurück. Das stärkt mich. Ja? Es gibt bei vielen Menschen den Wunsch, Gott stärker zu erleben. Wir haben eben ein Lied gesungen, nur den Saum seines Kleides einen Augenblick berühren. Es gibt Menschen, die würden gern, so wie mein Namensgeber Thomas, den Auferstandenen mal anfassen. Ja, ich kann mir das so gut vorstellen. Hinzugesagt, Jesus, ich möchte wirklich sehen, um zu begreifen, dass er lebt. Ja? Und die meisten Menschen erleben das nicht. Der Thomas war privilegiert, dass er das konnte. Ja? Und er wurde nicht dafür ausgezeichnet. Und denken dann, Mensch, wenn Jesus hier reinkäme, gell, Anni, und er würde jetzt seine Hand auf deinen Migränekopf legen, das wäre doch, die wären doch weg, ja, oder er würde dich anschauen, würde sagen, ich kenne das Problem deiner Familie und ich spreche jetzt ein Wort und das Problem wird weg sein. Es wäre weg. Oder er nimmt dich schlichtweg in den Arm, deine ganzen seelischen Verwundungen, die würden heilen. Er würde dir auf die Schulter klopfen und sagen, mach weiter so und du hättest Kraft fürs Leben. Wäre das was? Wäre das was, wenn Jesus das machen würde? Es könnte sein, dass wir, wenn wir Jesus treffen, wenn wir ihn wiedersehen, dass wir ihm dann diese Frage stellen und sagen, Herr, warum hast du das nicht so gemacht? Wir hätten dich da und dort, ich überzeichne jetzt mal ein bisschen, wir hätten dich da und dort wirklich gut gebrauchen können. Es hätte uns auch geholfen. Es hätte manchen Streit beendet. Es hätte manchen Schmerz beendet, gelindert. Wir wären besser klargekommen. Und möglicherweise sagt Jesus, wir haben irgendwie wohl aneinander vorbeigeredet. Ich war eigentlich da. Und wir werden sie fragen, ja, wo warst du denn? Und jetzt lese ich mal aus seinen Abschiedsreden. Da sagt Jesus, ich war da, sagte er. Ihr habt mich nicht erkannt. Ich war, sagt Jesus, der Nächste, der eure Hilfe gebraucht hat. Ich war hungrig, ihr habt mir nichts zu essen gegeben. Ich war durstig, ich habe nichts zu trinken bekommen. Ich war ein Fremder unter euch, ihr habt mich ignoriert. Ich hatte nichts anzuziehen. Ich habe keine Kleider bekommen, ich war krank und im Gefängnis, keiner ist gekommen. Und dann werden sie fragen, Herr, wann haben wir dich denn hungrig oder durstig oder ohne Unterkunft, ohne Kleidung, krank oder im Gefängnis gesehen und dir nicht geholfen? Darauf wird ihnen der Herr antworten, ich versichere euch, die Hilfe, die ihr meinen geringsten Brüdern und Schwestern verweigert habt, die habt ihr mir verweigert. Das hat die Mutter Teresa motiviert. Das hat sie angetrieben, den Ärmsten der Armen zu helfen, um Jesus zu treffen. Das war für sie so diese Nächstenliebe und die Liebe zu Jesus, das war eins. Und das hat ihr auch die Kraft gegeben für dieses Leben. Wenn ich diese Abschiedsrede von Jesus euch vorlese, wo er sagt, ich habe euch nicht gekannt und die Verse von eben, dann muss ich noch ein Zeichen aus der Gebärdensprache einführen, nämlich das Zeichen für das schlechte Gewissen. Das geht nämlich so. Das heißt schlechtes Gewissen, ja. Und dieser Text ist wunderbar geeignet, dass jeder von euch mit einem schlechten Gewissen nach Hause geht. Ja? Aber wir reden über den barmherzigen Samariter. Und Jesus hat den barmherzigen Samariter, hat seine Person vorgestellt, die nicht die Welt gerettet hat. Ich habe das versucht, so ein bisschen darzustellen. Der hat sehr begrenzt geholfen. Aber dieser Mann hatte Liebe im Herzen. Der war vorbereitet. Der brauchte nicht lange überlegen. Der wäre nicht an der Unfallstelle vorbeigefahren. Der hat direkt gehandelt. Und das heißt, er war vorbereitet. Und das, denke ich, erwartet Gott von uns. Diese Liebe, die wir haben, die jederzeit bereit ist, auch aktiv zu werden. Es ist eine einfache Geschichte, die wir heute Morgen gehört haben. Eine Geschichte, die jeder versteht. Jedes Kind, jeder Erwachsene, jeder Theologe. Und Jesus sagt am Ende zu dem Schriftgelehrten, dem die Geschichte gilt, tu das, folge seinem Beispiel und du wirst leben, du wirst ewig leben. Amen.
Weitere Informationen über die Arbeit der Evangelischen Gemeinschaft in Homberg und die Veranstaltungen unter www.eghr.de.